Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ich auch heute Morgen noch unter euch sein darf, dass wir gemeinsam auf das Wort Gottes hören dürfen. Ja, wir haben gestern 4 Vorträge gehabt zu dem Thema charismatische Bewegung. Es ging um die Endzeit, es ging um die Verführungen in der Endzeit. Und es ist mir heute Morgen auf dem Herzen, dass wir einfach noch einmal vom Wort Gottes her uns Gedanken machen über diese letzte Zeit, in der wir stehen. Wir haben es auch heute Morgen gehört, diese Zeit kurz vor der Wiederkunft des Herrn Jesus. Und das ist eine ganz besondere Zeit. Es ist Gnadenzeit auf der einen Seite. Der Herr wartet noch mit dem Gericht. Das ist also etwas Wunderbares. Wir dürfen die Zeit noch auskaufen. Und auf der anderen Seite ist es eine Zeit, von der die Bibel sagt, dass sie ganz bestimmte besondere Eigenheiten hat. Und dass es gut ist, wenn wir diese Eigenheiten kennen und uns immer wieder vor Augen führen, in welcher Zeit leben wir eigentlich. Der Herr Jesus hat einmal die Pharisäer getadelt und hat gesagt, die Zeichen des Himmels wisst ihr zu deuten, wenn das Wetter so und so ist am Vorabend, dann wisst ihr, wie am nächsten Tag das Wetter ist. Aber die Zeichen der Zeit, in die ihr gestellt seid, die erkennt ihr nicht. Und wir sollen solche sein, die die Zeichen der Zeit erkennen. Endzeit ist ein biblischer Begriff. Zeit des Endes, die letzten Tage. Und dieser Begriff deutet schon darauf hin, dass die Geschichte dieser Welt kein chaotischer Vorgang ist. Dass die Geschichte dieser Welt nicht von Menschen gemacht wird, nicht von großen Männern, auch nicht von solchen anonymen Kräften wie dem Kapital und der Bourgeoisie, wie der Marxismus das deutet, sondern die Bibel zeigt ganz deutlich, Gott ist der Herr der Geschichte. Der allmächtige Gott lenkt und steuert letztlich alle Ereignisse auf unserem Planeten. Und er hat der Geschichte ein Ziel gesetzt, ein Endpunkt, auf den alles hinläuft. Und die Bibel bezeugt ganz deutlich im Alten wie im Neuen Testament, dieser Endpunkt ist eine Person, und zwar unser Herr Jesus Christus. Dieser Endpunkt ist der Messias, der gesalbte König Gottes, der von Himmel her kommen wird, um Gottes Recht, Gottes Macht und Gottes Gnade und Liebe auf der Erde offenbar zu machen. Das ist das Reich Gottes. Das ist das messianische Friedensreich. Und das ist der Zielpunkt, auf den die ganze Menschheitsgeschichte hinzielt. Von Gott her gesehen. Und in dem Sinn ist der Begriff Endzeit für uns auch etwas enorm Tröstliches. Diese Zeit, in der der Mensch unter der Zulassung Gottes herrscht, Macht ausübt, Kriege führt, in der das Böse und die Sünde regiert, in der auch der Satan Macht ausüben darf. Das ist ihm ja alles gegeben. Das kann er ja nicht als Rebell gegen Gott, denn Gott ist der Allerhöchste, der Allmächtige. Sondern er tut es unter der Zulassung, unter dem Regiment Gottes. Diese Zeit ist begrenzt. Diese Zeit wird einmal aufhören. Und es wird einmal die Zeit kommen, wo diese Erde vom Himmel her in Frieden und Gerechtigkeit regiert wird durch den Herrn Jesus. Aber dieser Zeitpunkt ist noch zukünftig. Und jetzt leben wir in der Endzeit, in der Zeit, bevor diese Wende, diese alleinige Wende stattfinden wird. Ich habe das gestern erzählt, ich war Marxist früher, kommunistischer Aktivist, und wir haben immer wieder in den Demonstrationen auf der Straße gesungen, es rettet uns kein höheres Wesen. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Und wisst ihr, das ist im Grund das Glaubensbekenntnis des heutigen humanistischen Menschen, der modernen, gottlosen Menschheit. Das ist auch das Glaubensbekenntnis des Antichristen. Er ist der Mensch der Sünde, der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Mensch, der als ein falscher Pseudomessias, als ein lügnerischer Erlöser sagen wird, wir Menschen, die Menschheit wird alle Probleme lösen, wird Frieden und Gerechtigkeit auf Erden bringen. In dem Sinn waren Marx, Engels, Stalin, Mao Zedong, Hitler, waren alles Vorläufer des Antichristus, desjenigen Menschen der Sünde, der die ganzen humanistischen Selbsterlösungsbestrebungen der Menschheit auf einen Gipfelpunkt bringt. Und der Gipfelpunkt ist, dass der Mensch sich selbst zu Gott erklärt und sagt, ich werde alle Probleme lösen. Und das ist der Gipfel der Anmaßung. Und dann wird der wahre Mensch Gottes kommen, der Herr Jesus, Gott und Mensch zugleich. Und er allein wird wirklich alle Probleme lösen. Von der Umweltkatastrophe angefangen, über die Ungerechtigkeit, über die Armut. Das alles, was die UNO gerne durch Menschen lösen würde und nicht kann, das wird der Herr Jesus lösen. Ja. Aber jetzt sind wir noch in dieser Zeit, wo der Antichrist seine Herrschaft vorbereitet, wo deswegen auch religiöse Verführung eine ganz zentrale Rolle spielt. Wir haben gestern schon erwähnt, den Matthäus 24, und das möchte ich heute als erstes mit uns lesen, diese Endzeitrede des Herrn Jesus Christus, wo er spricht über diese letzte Zeit und die Kennzeichen der letzten Zeit vor seiner Wiederkunft. Lasst uns miteinander aufschlagen, Matthäus 24, ab Vers 3. Die Jünger fragen den Herrn, sage uns, wann wird dies geschehen? Und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht. Denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere, und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten, und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Soweit also diese inspirierte Prophetie unseres Herrn Jesus. Und ich denke, es ist deutlich hier, gibt der Herr einen prophetischen Ausblick. Dieser prophetische Ausblick fängt an mit der Apostelzeit, fängt an in der Zeit, in der die Jünger selbst noch leben. Und dieser prophetische Ausblick geht weiter bis zur Wiederkunft des Herrn. Wir finden im weiteren Folge von Matthäus 24, das kann ich jetzt nicht lesen, dann die Wiederkunft des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit vom Himmel. Das ist der Endpunkt. Und zuvor geschehen bestimmte Dinge. Nun, wir sind unter dem Eindruck der Erdbebenkatastrophe in Japan. Ich denke, wir lesen das in diesen Tagen etwas anders, als wir es vielleicht sonst immer lesen. Ja. Auch da wieder kann man natürlich sagen, und das stimmt auch, ja, diese Dinge waren ja schon immer da. Und das ist ja genau das, was der Herr Jesus sagt. Ich möchte noch mal darauf hinweisen. Er sagt, es ist der Anfang der Wehen. Nun habe ich das öfters beobachten dürfen, wie eine Geburt geht. Und es ist ja im Grunde erstaunlich, dass die Wehen eine Eigengesetzlichkeit haben. Wenn sie einmal richtig eingesetzt haben, dann hören sie normalerweise auch nicht mehr auf und sie kommen dann mit erstaunlicher Regelmäßigkeit in immer kürzeren Abständen und immer kräftiger bis zur Austreibungsphase. Und das ist genau dieses Bild, das der Herr hier gebraucht. Das heißt, wir haben immer schon Kriege gehabt und Naturkatastrophen, aber je näher wir zum Ende hinkommen, und die Geburtsphase ist im Grunde die Ausgeburt des Reiches Gottes, die große Drangsal und dann der Messias. Je näher wir dorthin kommen, desto stärker werden die Katastrophen und desto häufiger kommen sie. Und ich denke, das ist etwas, was zum Beispiel so nüchterne, weltliche Rechner wie die Gegenversicherungsgesellschaften beobachten. Die sagen, die Zahl der wirklich großen, schweren Katastrophen ist in den letzten Jahrzehnten immer mehr gestiegen. Die haben natürlich auch jetzt ein Problem, ja, mit Japan. Das merkt zum Beispiel die Münchner Rückversicherung. Das sind so diese Leute, die die Versicherer versichern und die sagen, jetzt kriegen wir immer mehr Risiken. Aber im Grunde ist es das, was der Herr Jesus hier lehrt. Ja? Das heißt, vor unseren Augen entwickelt sich Geschichte Gottes. Und es ist auch ein Reden Gottes an die Menschen. Auch dieser Tsunami. Ich hoffe, das ist uns klar. Dass hier eine Mahnung Gottes ist, solange noch Zeit zur Buße ist, dass die Menschen umkehren. Und das ist oft das, worauf wir auch im Gebet achten dürfen, dass Menschen, die von solchen Katastrophen erschüttert werden, oftmals ins Fragen kommen und offener werden für das Evangelium, als sie vorher waren. Aber hier ist wichtig noch eine andere Sache, und darauf möchte ich eigentlich heute abzielen, dass der Herr Jesus als das Hauptkennzeichen dieser letzten Zeit die Verführung erwähnt. Religiöse Irreführung im Namen Jesu Christi. Das ist das Erste. Und das ist auch das, was der Herr dreimal in dieser Endzeitrede erwähnt. Habt Acht, dass euch niemand verführt. Nun, was ist Verführung? Betrug, Täuschung. Ich vergleiche das ganz gerne, weil ich ja öfters auch mit dem Auto unterwegs bin zu Vortragsdiensten. Früher, als es noch keine Navis gab, da war man gezwungen, den Wegweisern, den Schildern an den Straßen zu folgen. Jetzt muss ich abbiegen, dort muss ich hin. Und was würde passieren, wenn jetzt jemand in einer Stadt die ganzen Wegweiser um 90 Grad verdrehen würde? Ich würde den Wegweisern folgen und ich käme nicht zum Ziel. Und genau das ist Verführung. Der Satan verdreht die Wegweiser für das Volk Gottes, sodass sie möglichst das Ziel verfehlen soll. Und genau das ist das Hauptkennzeichen und die Hauptgefahr der Endzeit für die Gemeinde Gottes. Religiöse Irreführung. Der Herr Jesus erwähnt hier falsche Propheten. Ein Prophet, das ist jemand, der eine Botschaft von Gott hat, der das Wort Gottes, eine neue Offenbarung von Gott empfangen hat. Die echten Propheten konnten sagen wie Jesaja, so spricht der Herr. Und was dann kam, waren wahrhaftige Worte Gottes. Und ein falscher Prophet oder ein Lügenprophet, das ist jemand, der auftritt und sagt, ich habe eine neue Botschaft Gottes, hört auf mich. Und dann bringt er Lügen, verkehrte Dinge, Irrlehren, um das Volk Gottes in die Irre zu führen. Und genau das sagt der Herr Jesus, da müsst ihr aufpassen. Das wird im großen Maßstab und immer mehr, je mehr es dem Ende zugeht, passieren. Falsche Propheten, falsche Wunderzeichen. Wir haben gestern ausführlich anhand des Wortes Gottes miteinander betrachtet, dass die charismatische und Pfingstbewegung, die in unseren Ländern, ja die in der ganzen Welt eine überwältigende Stärke hat inzwischen, ja. Die Pfingstler und Charismatiker prahlen damit, dass sie zwischen 450 und 600 Millionen Anhänger auf der ganzen Welt haben, überwiegend in der dritten Welt. Die größte Gemeinde der Welt mit angeblich 1 Million Mitgliedern ist eine super charismatische Gemeinde in Seoul, in Südkorea, ja. Also es ist gigantisch, ein gigantisches Wachstum. Es wächst wie Sauerteig. Aber die Frage ist es von Gott? Wir haben gestern gesehen, dass genau die charismatische Bewegung, diese falsch-prophetische Bewegung der Endzeit ein Stück ist oder zumindest ein Teil davon ist. Wir haben gesehen die Warnung in Matthäus 7, wo der Herr Jesus sagt, viele werden zu mir kommen und werden sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, Prophetenbotschaften gebracht? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen große Wunderzeichen vollbracht? Und wir haben gesehen, die einzige Bewegung, die in der Endzeit diese drei Merkmale aufweist, das ist die Pfingst- und charismatische Bewegung. Das ist das, wo der Herr warnt und sagt, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Da müssen wir wachsam sein. Habt Acht, sagt der Herr Jesus. Schlaft nicht, träumt nicht vor euch hin. Ich habe gestern erzählt, wie ich als junger Christ völlig naiv war und gedacht habe, oh, In der Gemeinde Jesu Christi ist alles Friede, Freude und Sonnenschein. Und es gibt nur liebe, gute Leute und liebe, gute Lehrer. Und eigentlich kann einem da ja gar nichts passieren, weil Gott würde einen ja persönlich mit einem Engel vom Himmel her warnen, wenn da was Böses wäre. Und ich bin prompt in die Pfingstbewegung hineingekommen, um nach 4 Jahren aufzuwachen und zu sehen, ich war von falschen Geistern verführt. Und so geschieht es heute manchen Christen, nicht nur Jungen, dass sie meinen, es gibt gar keine Verführung in der Gemeinde Jesu Christi. Ja, vielleicht die Zeugen Jehovas. Aber nein, die Verführer sind solche, die sich als wiedergeborene Christen ausgeben. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 7, Wölfe im Schafspelz. Ja? Und das Schafskleid, das heißt, die sehen aus wie wiedergeborene Christen. Manchmal sogar besonders eifrig, besonders vollmächtig, besonders hingegeben. Und trotzdem verbreiten sie ein tödliches Gift. Falsche Lehre ist nicht etwas, worüber wir tolerant und großzügig weggehen könnten. Falsche Lehre ist ein gefährliches Gift, das Menschen tief vergiften und verwunden kann. Wisst ihr, ihr Lieben, in meiner Seelsorgearbeit an Charismatikern und ehemaligen Charismatikern habe ich manches mitbekommen, was dieser Irrgeist für Zerstörungen in einem Menschenleben anrichten kann. Ruinierte Ehen, Menschen, die an den Rand des Selbstmords getrieben wurden durch Geisterstimmen, durch Offenbarungen, durch bedrängende Dinge, die in der Psychiatrie gelandet sind wegen Schizophrenie. Und es war nichts anderes als die Geistertaufe der Charismatiker, die sie dorthin gebracht hat. Und sobald sie Buße getan haben, waren sie auch wieder frei und durften wieder raus aus der Psychiatrie. Wisst ihr, und wenn man solche Dinge sieht, was für ein Elend geschehen kann durch Irrlehre, dann merkt man auch, wie wichtig es ist, für die gesunde Lehre, für die biblische Wahrheit zu kämpfen. Das sage nicht ich, weil ich einen Schaden weg habe als ehemaliger Charismatiker. Lieben, wenn wir Judas 3 lesen, da sagt Gott selbst, ich ermahne euch, dass ihr kämpft, und zwar energisch kämpft. Im Grundtext steht hier noch ein verstärkendes Wort, dass ihr energisch kämpft für den Glauben, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Ja? Das ist nicht eine Sache, wo man sagen kann, ja, du siehst es so, ich sehe es so, ach, lasst uns doch einander lieb haben und zur Tagesordnung übergehen. Schaut ihr Lieben, wir wollen Liebe üben. Wir wollen ganz gewiss nicht Kinder Gottes schlecht machen, verteufeln, gegen sie kämpfen aus irgendwelchen sektiererischen Gründen. Das ist mir ferne. Und zum Beispiel die Charismatiker, für die habe ich auch eine Liebe und viel Verständnis, weil ich war selber einer. Ich kann mich überhaupt nicht über sie stellen. Aber ich weiß auch, in was für einen gefährlichen Sumpf sie geraten sind. Und ich weiß, welche Gefahren der Gemeinde Jesu Christi drohen durch Irrlehre und falsche Propheten. Und das sagt die Bibel, das sagt nicht ich. Ja, wir könnten hier ganz vieles aufführen. Ich will nur erwähnen, was im 2. Petrusbrief über die Endzeit auch geschrieben steht. 2. Petrus 2, ab Vers 1, da heißt es, es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, verderbenbringende Irrlehren, Häresien oder verderbenbringende Parteiungen. Das kann man in beide Richtungen übersetzen und verstehen. Indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Also Gott richtet diese Leute. Gott selber hat letztlich einen Hass und eine absolute Ablehnung gegen Irrlehrer. Und zwar, weil er die Liebe ist. Weil er die Schafe liebt, liebt er die Wölfe nicht. Könnt ihr das verstehen? Ist das nachvollziehbar? Liebe zu den Wölfen ist Hass gegen die Schafe, die von den Wölfen gerissen werden. Liebe zu den Schafen bedeutet, und das sage ja nicht ich, das sagt der Herr Jesus, er hasst die Werke der Nikolaiten. Und das waren ja auch Irrlehrer. Ja? Also da gibt es einfach eine Abgrenzung, die ist notwendig. Die führt unser Herr selber herbei, weil er die Schafe liebt, weil er seine Gemeinde mit seinem Blut erlöst hat und alles dafür gegeben hat, dass kostbare Kinder Gottes ihn verherrlichen und zu seiner Ehre, zur Ehre Gottes leben. Und deswegen sind die, die diese Herde verderben durch Irrlehre, über die wird nicht tolerant und freundlich geredet in der Bibel. Studiert es mal, wenn der Apostel Paulus sagt, ach, dass sie doch abgeschnitten würden. Ja? Oder an anderen Stellen, die Irrlehrer sollen wir meiden. Ja? Und im 2. Korinther 11, ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Sie sind Diener des Satans. Der Satan selbst verkleidet sich als Engel des Lichts. Alle diese Dinge, das ist die biblische Lehre, wo wir sehen, wir müssen in der heutigen Zeit wachsam sein. Wir können nicht jede Strömung, jede neue Entwicklung in der Gemeinde Jesu Christi begrüßen und sagen, ach wie schön, da heißt mal wieder was Neues. Was Neues ist ja immer gut, das Alte ist ja schon ein bisschen verkrustet und veraltet. Lasst uns doch mal das Neue mit offenen Armen aufnehmen. Das ist blauäugig, das ist falsch in der Endzeit. Ja? Wir müssen zuallererst mal prüfen, entspricht es der Lehre der Bibel? Ist es vom Herrn oder ist es vom Feind der Gemeinde, der Dinge hineinschmuggelt. Ja? Und da lesen wir im Judasbrief, dass da Irrlehrer heimlich nebenein geschmuggelt werden. Dass sie heimlich hineinkommen. Die kommen nicht offen und sagen, Leute, wir haben ein neues Programm, wir wollen euch in eine andere Richtung bringen. Sondern die kommen natürlich verdeckt und sagen, hier sind viele Missstände, wir müssen mal ein bisschen, ja, die viele Verführer sagen heute, wir brauchen eine neue Reformation der Kirche. Es ist ja nicht mal so ganz falsch, ja, aber das, was sie da neu reinbringen, das ist nicht vom Herrn und entspricht nicht dem Wort Gottes. Und wir haben gestern auch gehört, wie wichtig es in einer solchen Zeit ist, wo falsche Propheten und falsche Lehrer auftreten, um die Gemeinde zu verderben, dass wir nüchtern von der Bibel her prüfen, dass wir die Bibel studieren. Und uns vertiefen in das Wort Gottes, das allein uns Orientierung gibt gegen solche verführerischen Bewegungen. Wir lesen viel darüber im 2. Timotheusbrief und im 1. Timotheusbrief. Die sind sowieso Briefe, die sehr, sehr wichtig sind für uns in der heutigen Zeit, die wir studieren sollten. Ich möchte nur einmal erwähnen, eben auch, was im 2. Timotheus 2 steht, ab Vers 14, da heißt es, bringe dies in Erinnerung und bezeuge ernstlich vor dem Herrn, dass man nicht um Worte streiten soll, was zu nichts nütze ist als zur Verwirrung der Zuhörer. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Die unheiligen, nichtigen Schwätzereien aber meide, denn sie fördern nur noch mehr die Gottlosigkeit. Und ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Wisst ihr, das ist der Punkt, dass die falschen Lehren sich in der Gemeinde enorm ausbreiten und große Massen erreichen. Ja? Wenn die Pfingstler und Charismatiker prahlen können mit 600 Millionen oder 450 Millionen Anhängern, dann zeigt es, dass das Wort wirklich um sich gefressen hat wie ein Krebsgeschwür. Aber ihr Lieben, wenn wir die Bibel studieren, dann stellen wir fest, die Treuen, die wahren Gläubigen sind niemals die große Masse, sondern es ist immer die kleine Herde, von der Herr Jesus spricht. Wir werden heute noch hören von Philadelphia, da sagt der Herr, du hast eine kleine Kraft. Und wisst ihr, als ich noch Pfingstler war, hat mich das immer gestört. Ich habe das gelesen, ich habe gesagt, Mensch, da sind wir nicht gemeint damit, ja, weil wir haben ja die große Kraft, die Power, die Vollmacht. Also müssen die Philadelphia jemand anders sein. Und das ist leider auch so, das stimmt. Ja. Diejenigen, die dem Herrn Jesus in der letzten Zeit treu nachfolgen, das ist eine kleine Schar. Eine verachtete und verächtliche Schar in den Augen derer, die nur ein äußerliches Christentum anstreben. Da ist nicht viel Gemeindewachstum. Das sind nicht 10.000 Leute. Das sind nicht irgendwelche Gästegottesdienste, wo die Leute zu Tausenden hinströmen, wie bei einem Rockfestival, sondern das ist eine kleine Schar. Die sieht auch äußerlich verächtlich aus. Ja? Die hat nichts Tolles. Ja? Und das sind diese Dinge, das müssen wir verstehen. Dass alles das, was in der Endzeit ganz groß wird, das gehört letztlich zu Babylon der Großen. Da gehört auch die Pfingstbewegung hin. Wisst ihr, das ist nicht umsonst. Die deutsche Pfingstbewegung hat sich und die Weltpfingstbewegung hat sich jetzt erst vor kurzem offiziell dem Ökumenischen Rat der Kirchen und der Weltökumenischen Bewegung offen angeschlossen, nachdem schon jahrzehntelang Gespräche waren und Gaststatus, ja. Man will hinein in die große ökumenische Einheit. Aber ihr Lieben, die Ökumene ist Teil der Endzeitverführung. Ja, wenn wir die Endzeitverführung uns einmal so anschauen, dann gibt es auf der einen Seite die falschen Propheten, die Pfingst- und charismatische Bewegung in Sonderheit. Sie fügen zum Wort Gottes hinzu. Ihre große Sünde und Irrlehre ist ja, dass sie neben dem inspirierten Wort Gottes noch eine weitere Quelle der Autorität und Inspiration in der Gemeinde aufrichten wollen, nämlich ihre Propheten. Im Prinzip sieht ein Charismatiker die Botschaft eines charismatischen Propheten auf derselben Ebene wie das Wort Gottes. Sie ist nur deswegen wichtiger, weil sie ja aktuell ist, angeblich ein direktes Reden Gottes in die heutige Situation. Die Bibel ist ja 2000 Jahre alt. So sehen die das. Ja. Und deswegen, wenn ein Charismatiker vom Geist Gottes oder einem Propheten angeblich hört, lass dich von deiner Frau scheiden, dann lässt er sich scheiden. Ja, da kann in der Bibel stehen, ich hasse die Scheidung. Oder wenn ein charismatischer Prophet sagt, diese Frau da, die soll in Zukunft die Pastorin und Lehrerin der Gemeinde werden, dann wird sie das, egal ob in 1. Timotheus 2 steht, einer Frau gestatte ich nicht, dass sie Lehre oder Autorität über den Mann ausübe. Ja? Weil das geschriebene Wort steht nicht auf derselben Ebene wie das Wort der Propheten, sondern letztlich folgt man den falschen Propheten. Also das ist die falschprophetische Verführung. Und dann gibt es die anderen, die vom Wort Gottes wegnehmen. Die kennen wir, das sind die Bibelkritiker, die liberalen Theologen. Schaut denn, die liberale Theologie nimmt unter den Evangelikalen immer mehr zu. Sodass bei uns der Jürgen Werth, der Vorsitzende der Evangelischen Allianz, öffentlich im Fernsehen gesagt hat, in einem freundlichen Dialoggespräch mit dem liberalen Bischof der hessischen Kirche, der gesagt hat, Christus ist gar nicht wirklich auferstanden und er hat auch keinen Erlösungstod erlitten. Da hat er dann gesagt, ja, die wenigsten bei uns in der Allianz glauben noch an eine wortwörtliche Inspiration der Bibel. Die wenigsten glauben noch, dass die Welt in sechs Tagen erschaffen wurde. Ich glaube es auch nicht, hat er gesagt. Ich glaube auch, dass es Millionen Jahre waren. Ja? Vorsitzende der Evangelischen Allianz. Also die Bibelkritik, die Ablehnung der wörtlichen Inspiration geht wie ein Sauerteig durch alle Kreise hindurch. Und bei uns ist der Triebkraft der Intellektualismus. Ja? Der Wunsch derer, die theologische Studien betreiben, auch an freikirchlichen Hochschulen oder Seminaren, dass man doch anerkannt sein will von der akademischen theologischen Welt. Und dann muss man ja bibelkritisch arbeiten. Dann kann man ja nicht diesen naiven Kinderglauben festhalten, dass die Bibel einfach Gottes Wort ist. Ihr Lieben, aber wenn wir das nicht mehr festhalten, dann sind wir vom Herrn Jesus abgeglitten und auf dem Weg ins Verderben. Dann gibt es kein Halten mehr. Und das ist auch leider das, was wir sehen in der evangelikalen Bewegung. Wenn einmal von der Bibel und der Autorität der Bibel abgegangen ist, dann gibt es kein Halten mehr. Bis hin zu dem, dass solche Machwerke wie die Hütte oder der Schrei der Wildgänse dann Bestseller werden unter den evangelikalen Christen, unter denen, die sich gläubig nennen. Versteht ihr? Das ist die zweite Ebene. Und die dritte Ebene, das ist eben die große Vermischung und die große Einheit. Auch das gehört zu dieser Endzeitverführung dazu, dass man sagt, wir wollen alle eins machen, die sich auf Jesus Christus berufen. Alle, die dem Bekenntnis nach Christen sind. Wisst ihr? Und dann wird Johannes 17 angewandt. Und Johannes 17 ist ein so kostbares Kapitel, aber es spricht von der Einheit der wiedergeborenen Kinder Gottes. Es spricht nicht von der Einheit der Namenschristen, sondern es spricht von der Einheit derer, durch den Heiligen Geist gezeugt sind, die hineingefügt sind in den Leib des Christus. Und das ist im Vergleich zur äußerlichen Christenheit eine verschwindende Minderheit, müssen wir ganz klar sehen. Und dieser Unterschied wird in der ökumenischen Vermischung verwischt. Die Ökumene sagt, jeder, der sich äußerlich zu Jesus bekennt, egal welcher Jesus, der gehört bei uns dazu. Also der falsche Jesus der katholischen Kirche, der falsche Jesus der Pfingstler und Charismatiker, der falsche Jesus der Orthodoxie, der falsche Jesus der liberalen Theologen, alle die werden durcheinander gemischt und alles gibt eine große Einheit. Und wo führt es hin? Ihr Lieben, die Bibel sagt, es führt zu Babylon der Großen, der Hure Babylon, die letztlich begonnen hat mit der katholischen Kirche, die Frau, die auf dem Tier reitet, die katholische Kirche, die seit der konstantinischen Wende sich dem Römischen Reich zur Verfügung gestellt hat als religiöse Stütze. Und es endet mit der großen Hure Babylon, von der alle Völker verführt worden sind durch ihre Zauberei. Und das ist noch zukünftig. Das heißt, nach der Auffassung von vielen bibeltreuen Auslegern, der ich mich auch anschließe, es muss eine Welteinheitskirche geben am Ende, die der Antichrist nutzen wird, um seine Macht religiös abzustützen. Und die wird alle Religionen der heutigen Welt umfassen, unter der Führung der römischen Kirche. Und wenn wir genau hinschauen, Friedensgebet von Assisi, die ganzen interreligiösen Gespräche, das ist schon unterwegs. Und das müssen wir auch sehen, dass der Feind alles tut, um die kleine Schar der wahren, unabhängigen Gläubigen, die wirklich wiedergeboren sind, in diese große Hure Babylon hineinzubinden, hineinzubringen. Und die Pfingstbewegung hat ganz klar gesagt, wir gehören dazu zur Hure. Wir gehören zu der großen Einheit. Wir sind jetzt im ökumenischen Weltrat der Kirchen. Und dort sind alle Christusfeinde, Christusleugner, diejenigen, die einem falschen Jesus anhängen, sind dort versammelt und dort haben sie sich hin dazu begeben. Und das ist eine ganz ernste Sache. Und der Feind klopft auch an unsere Türen. Er will, dass auch die Bibeltreuen sich in diese große Einheit begeben. Und da wird auch sanfter Druck ausgeübt, zum Beispiel in Deutschland bei uns. Wenn du in einem evangelischen Kindergarten Kindergärtnerin, Erzieherin werden willst, dann wirst du gefragt, sind sie denn in einer Gemeinde, die in der ACK ist? Das ist die ökumenische Verband auf Ortsebene. Ja? Da sind also katholische Kirche, die evangelischen Kirchen, Methodistenkirche, Baptisten drin, aber zum Beispiel die Brüdergemeinden Gott sei Dank noch nicht. Ja? Ja, wenn das nicht der Fall ist, dann kriegt man keine Anstellung. Ja? Man kann in der Landeskirche sein und eigentlich Buddhist und Götzen anbeten, das ist nicht schlimm. Dann darf man schon Erzieher sein im evangelischen Kindergarten. Aber nicht, wenn man wirklich an Jesus Christus glaubt und nicht in einer ACK-Gemeinde der Ökumene ist. Versteht ihr? Das wird auch mehr werden, der Druck, da hineinzugehen. Und schaut, da ist es zum Beispiel ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen Gottes Gedanken. Dass wir verstehen, Gott hat von Anfang an gewollt, dass die wahre Gemeinde Jesu Christi unabhängig ist von der Welt, unabhängig vom Staat, unabhängig von der Ökumene, unabhängig von den Irrlehren, dass sie abgesondert für den Herrn Jesus Christus lebt. Und eine der wichtigsten Lehren der Bibel, eine der wichtigsten Lehren in der heutigen Endzeit für die Fortexistenz der wahren Gemeinde finden wir in 2. Korinther 6. Und das möchte ich mit uns auch noch einmal lesen und daran erinnern, das ist unser Lebensgesetz, unser Überlebensregel, die von Gott selbst gegeben ist. Und die Antwort auf die ökumenische Verführung. Wir lesen dort, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr. Und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein. Und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Was hat uns dieses Bibelwort zu sagen? Es gibt einen geistlichen Grundsatz wieder. Es zeigt, dass Gott von Ewigkeit her gewollt hat, dass die Gemeinde der Wiedergeborenen, die wahre Gemeinde Gottes, abgesondert ist von der Welt, von der Finsternis, von denen, die nicht wiedergeboren sind. Dass die wahre Gemeinde Gottes ihre Kraft und ihren Segen nur aus der Absonderung von der Welt und von der Irrlehre empfängt. Christus und Belial haben nichts miteinander zu tun. Wenn die wahre gläubige Gemeinde sich hineinverführen ließe in die antichristliche Koalition der Ökumene, die den lebendigen Christus letztlich verleugnet, dann verliert sie ihre Kraft, ihren Segen und ihre Existenzberechtigung. Dann muss Gott zu ihr sagen, wie zu Philadelphia in Offenbarung 2, ich habe den Leuchter von seiner Stelle gestoßen. Du bist kein Zeugnis mehr für mich. Wisst ihr, da geht es um Sein oder Nichtsein. Da geht es um alles, ihr Lieben. Das müssen wir verstehen. Es ist einfach so, dass die wahre Gemeinde Gottes letztlich das einzige Zeugnis und zugleich auch der heilige Tempel ist, in dem der lebendige Gott Wohnung genommen hat. Und der lebendige Gott kann nicht Wohnung nehmen dort, wo man Götzen anbetet und die Gräuel der Heidenvölker mit hineinnimmt. Und deswegen ist Absonderung in einem biblischen Sinn das Lebensgesetz der wahren Gemeinde. Wenn sie sich vermischt mit den Heidenvölkern, dann ist es genau dasselbe wie bei Israel. Das war nämlich der Fall Israels als auserwähltes Volk Gottes war, dass sie sich vermischt haben mit den Heidenvölkern. Und deswegen, der Satan weiß ganz genau, Vermischung bringt immer den Sieg des Bösen und nicht den Sieg des Guten. Das war der große Fehler Luthers, als er gesagt hat, wir wollen Gläubige und Ungläubige in der Volkskirche zusammen haben, dann kann man sie doch evangelisieren, die Ungläubigen. Die Gemeindewachstumsbewegung macht heute dasselbe wieder. Man sagt, richtet die Kirche auf die Ungläubigen aus. Das ist falsch. Die wahre Gemeinde Jesu Christi muss immer auf Gott ausgerichtet bleiben. Sie ist dem Herrn geweiht und niemals für Menschen zugänglich und auf Menschen orientiert. Sonst verliert sie ihre Existenzberechtigung. Und wisst ihr, was passiert ist mit dem Tempel Gottes im Alten Bund, als die Israeliten den Götzendienst hineingebracht haben und sich vermischt haben? Dann lesen wir in Hesekiel diese erschütternde Szene, wo die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes aus dem Tempel Gottes hinausgeht. Wisst ihr, und das ist doch interessant. Der Tempel bestand weiter. Die Priester haben weiter ihre Opfer gebracht. Alles ging weiter wie zuvor. Aber kurze Zeit später war dieser Tempel in Trümmern und Jerusalem im Elend und alles war zerstört und alles war weggenommen von Gott. Aber die Zerstörung hatte angefangen, als die Herrlichkeit gewichen war. Dann war der Tempel für Gott tot, beiseite gestellt. Es war nicht mehr sein Heiligtum. Er hat es nicht mehr anerkennen können. Versteht ihr, genau das passiert heute mit Hunderten von Gemeinden, die sich der Ökumene, dem Sauerteig der Irrlehren öffnen, die sich vermischen lassen. Letztlich geht an irgendeinem Punkt Gottes Herrlichkeit hinaus. Der Segen Gottes fehlt. Der Betrieb geht weiter. Im Gegenteil, vielleicht wächst die Gemeinde sogar ganz toll. Aber das Entscheidende fehlt. Ja? Und bei vielen tollen, neu gebauten Gemeindehäusern mit Hunderten von Besuchern müsste man über der Tür stehen haben. Ikabod. Wisst ihr, was das heißt? Die Herrlichkeit ist gewichen. Aus. Geistlich nicht mehr lebendig. Nicht mehr unter dem Segen des Herrn preisgegeben. Und das ist leider die notvolle Entwicklung in vielen, vielen Gemeinden. Wir haben das in Deutschland eben vielleicht noch in stärkerem Maß erleben müssen, wie ihr hier in Österreich. Ja. Aber es ist so, dass diese geistlichen Grundlagen und Gesetzmäßigkeiten, die dem zugrunde liegen, die können wir nicht menschlich überspielen. Was ist denn das geistliche Gesetz, warum Vermischung immer wieder Verderbnis bringt? Nun, es ist das Gesetz vom Sauerteig. Und das haben viele evangelikale Christen nicht verstanden. Die Bibel zeigt in 1. Korinther 5, dass moralische Sünde, Hurereisünde, Sauerteig ist. Der muss rausgetan werden. Und in Galater 5 zeigt die Bibel, dass Irrlehre, falsche Lehre, Sünde ist und Sauerteig ist und verdirbt und hinausgetan werden muss aus der Gemeinde. Ja. Und ich lese mal das in 1. Korinther 5, was damit zusammenhängt. Da heißt es ja, Vers 6 und Vers 7 und 8, euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Schaut, es ist genau dasselbe, was der Apostel in 2. Korinther 6 sagt. Ja? Weil Gott gegenwärtig ist, weil wir Christus geweiht sind und der Herr Jesus in unserer Mitte anwesend sein will, deshalb müssen wir uns trennen von Irrlehre und Sünde und müssen die Gemeinde heilig und abgesondert halten. Das ist eigentlich dasselbe. Heilig bedeutet abgesondert für Gott. Ja? Und diese Absonderung ist nicht eine engherzige gesetzliche Trennung von anderen lieben Mitchristen. So kann man das ja auch sehen, menschlich. Sondern diese Absonderung bedeutet, dass ich aus Liebe zu dem Herrn Jesus, aus Hingabe zu ihm, aus Gehorsam seinem Wort gegenüber, die Trennung anerkenne, die Gott selber macht zwischen Wahrheit und Irrlehre, zwischen gläubig und ungläubig, zwischen Licht und Finsternis. Ich muss diese Trennung anerkennen. Ich muss mich absondern. Sonst verliere ich meine Weihung und ich verliere dieses Vorrecht, Tempel des lebendigen Gottes zu sein. Das ist gebunden an dieses geht aus von ihnen, sondert euch ab, rührt nichts Unreines an. Ich denke, das ist deutlich von der Lehre der Schrift her. Und da gibt es heute diese Existenzkämpfe um die wahre Gemeinde. Bleibt sie in dieser gottgewollten Absonderung, in dieser Einfalt oder lässt sie sich verleiten, sich der Welt anzupassen, sich einzufügen in die Weltkirche und ihre Hingabe an den Herrn Jesus zu verleugnen. Und deswegen sagt der Herr zu Philadelphia, du hast eine kleine Kraft, du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Ist euch das klar, dass die Ökumene bedeutet, wir müssen den Namen des Herrn Jesus Christus verleugnen? Ist uns klar, dass genau der Anspruch des Herrn Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zu dem Vater als nur durch mich. Das ist genau das, was die ökumenische Bewegung und auch die Charismatik abtötet und auslöschen will aus der Bibel und aus den Herzen der Gläubigen. Jesus ja, aber ein ökumenischer Jesus, wo jeder durch viele Wege irgendwie zu Gott kommt. Nicht der Herr, der alleinige Retter ist, der alleinige Herr. Und versteht ihr, da wird einmal die Scheidelinie sein und da muss jeder von uns von Herzen sich entscheiden, für welchen Jesus bin ich? Für den falschen Jesus, der Ökumeniker und der Charismatiker oder für den echten Herrn, wie er sich in seinem Wort geoffenbart hat? Das wird auf uns zukommen. Das sind die Glaubensprüfungen, die werden nicht ausbleiben. Und zwar gar nicht unbedingt mit Verfolgung, sondern mit Verführung. Warum wollt ihr die Einzigen sein, die so engherzig draußen stehen? Wollt ihr euch nicht dieser großen, herrlichen Bewegung anschließen? Wir sind alle eins. Aber auf welcher Grundlage? Auf der Grundlage der Wahrheit und des Wortes? Nein. Auf der Grundlage menschlicher Macht und menschlicher Politik. Wenn alle 1,2 Milliarden Christen mit einer Stimme sprechen, diese eine Stimme kann nur der Papst sein, das weiß jeder, ja? Dann haben wir doch wenigstens Einfluss in der Welt. Ihr Lieben, wenn wir so denken, dann sind wir verführt. Ja, dann denken wir nicht mehr biblisch und geistlich. Ich hoffe, das verstehen wir. Und wenn schon Evangelikale davon reden, dass sie sagen, ja, 1,2 Milliarden Menschen sind schon evangelisiert, wir müssen nur noch die anderen evangelisieren, dann kann ich nur sagen, Katastrophe. Katastrophe. Ich meine, ihr lebt das ja vor Ort noch viel stärker. Ja? Wer ist evangelisiert von der Masse der Menschen, die dem Katholizismus, der Orthodoxie oder auch der liberalen Kirche anhängen. Ja? Versteht ihr? Da wird der Schein zum Wesen gemacht. Und es wird so miteinander vermischt, dass man nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist. Und diese Verwirrung und Verführung, die wird immer mehr an unsere Türen klopfen. Das kann ich euch sagen. Und wir müssen einen klaren, festen Stand in dem Herrn Jesus haben, damit wir den Weg der Absonderung und der Treue in der Endzeit wirklich weitergehen können bis zum Ende. Wer ausharrt bis zum Ende. Das ist eine Ermunterung. Ihr Lieben, denn der Herr Jesus will uns in diesem Kampf beistehen. Er will uns stärken. Er will uns helfen. Ich möchte noch auf eine Bibelstelle zu sprechen kommen, die mir da als Ermunterung sehr wichtig geworden ist. Und das habe ich schon erwähnt. Das ist das Sendschreiben an Philadelphia, das wir in Offenbarung 3 finden. Nun müssen wir da aufpassen mit dem Auslegen der Sendschreiben. Das ist ja so eine Sache. Ja? Wir wollen also ganz gewiss nicht in den Fehler verfallen, zu sagen, wir sind Philadelphia. Das haben schon manche Gruppen gesagt. Ja? Und dann sind sie aufgrund ihres Hochmuts erst recht gezüchtigt worden und den Bach runtergegangen. Ja? Nein, nein, wir sind nicht Philadelphia. Aber das Sendschreiben an Philadelphia ist eine prophetische Mahnung an alle wahren Gläubigen in der letzten Zeit. Es ist eine prophetische Mahnung und Ermunterung. Das Sendschreiben an Philadelphia richtet sich an den treuen Überrest der Gemeinde in der letzten Zeit. An die, die nicht den ganzen Irrlehren, den ökumenischen Verführungen, diesen ganzen Dingen glauben, sondern die unbeirrt an dem Herrn Jesus, an seinem Wort, an seinem Weg festhalten wollen. Und in diesem Sinn dürfen wir es als Ermunterung und Ermahnung auffassen, die denen gilt, die den von der Bibel gewiesenen Weg wirklich auch gehen wollen. Und dann bringt es uns wirklichen Trost. Ich möchte vielleicht noch zu diesem Überrest eine Stelle vorlesen aus Zephania 3. Im Alten Testament haben wir ja diesen Überrest auch schon als ein Vorbild. Auch am Ende, auch in der letzten Zeit. Zephania 3, Vers 12 und 13. Und ich will in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen. Das wird auf den Namen des Herrn vertrauen. Der Überrest von Israel wird kein Unrecht tun und keine Lüge reden. Man wird auch in ihrem Mund keine trügerische Zunge finden. Ja, sie werden weiden und ruhen, ohne dass sie jemand aufschreckt. Also dort, wo auch das ganze Volk Israel als Ganzes abgefallen war und sich dem Götzendienst der Vermischung hingegeben hat, hat Gott einen Überrest bewahrt, die noch treu geblieben waren. Malachi 3 finden wir auch diesen Überrest. Und so finden wir es auch in der Gemeinde. Und wir lesen Offenbarung 3 ab Vers 7. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Also wir sehen, der Herr sieht ganz genau, wie unsere Situation aussieht in der letzten Zeit. Die wahren, treuen Christen sind nicht die große Masse. Das ist nicht die Massenerweckung, die die Millionen herbeiführt, die die Stadien füllt, die überall in der Welt angesehen ist und aufgenommen wird mit Begierde und Freude. Nein, nein. Sondern das ist eine kleine, verachtete Schar, die, wenn sie auf sich selber schaut, sagen muss, wir haben eine kleine Kraft, wir sind nicht viele. Eigentlich ist es aussichtslos. Und deswegen lenkt der Herr Jesus unseren Blick auf sich. Und das ist dieser Kontrast. Wir haben eine kleine Kraft, aber wir haben einen herrlichen, wunderbaren Herrn, der zur Rechten des Vaters in den Himmeln sitzt, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und er leitet seine Gemeinde. Als der gute Hirte geht er voran. Und er stärkt jeden einzelnen seiner Knechte und Mägde, egal ob du jetzt auf einem großen oder einem geringen Platz bist und deinen Dienst vollführst. Der Herr sieht dich und der Herr stärkt dich. Er ist derjenige, der die Schlüssel Davids hat. Das heißt, er hat die königliche Regierungsgewalt. Im Grund genau dasselbe, was der Herr sagt in Matthäus 28. Mir ist gegeben alle Macht, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und das ist doch herrlich, dass wir wissen, auch wenn wir selber so wenige sind und so schwach sind, der Herr Jesus ist allmächtig und er kann Dinge bewegen. Er kann einen wirksamen Schutzschirm ausbreiten über seiner Gemeinde und er kann auch ihren Dienst stärken und segnen, sodass er noch Frucht bringt. Eine geöffnete Tür, verspricht hier der Herr. Und er sagt, ich habe die Autorität, eine Tür zu öffnen und niemand kann sie schließen. Weder Menschen, noch der Satan und seine Engel. Und er sagt, dir will ich eine geöffnete Tür geben. Was bedeutet es? Nun, ich denke, das bedeutet, dass dieser treue Überrest der Gemeinde bis zur Entrückung, bis wir in die Herrlichkeit zu dem Herrn kommen, die Möglichkeit hat, von Gott gegeben, die Wahrheit des Evangeliums zu bezeugen, die Wahrheit des Wortes Gottes zu bezeugen und in aller Einfalt als biblische Gemeinde zu existieren auf der Erde. Wisst ihr, das ist dem Herrn Jesus wichtiger, als wir denken. Wir lesen in 1. Timotheus 3, die Gemeinde ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Wisst ihr, wir müssen es einmal uns vorstellen, die ewige Wahrheit Gottes, die in den Himmeln feststeht für ewig, sie wird auf der Erde nur von einer kleinen Schar von Menschen erkannt und geglaubt und festgehalten und verkündigt. Und das ist diese schwache kleine Gemeinde. Aber wir sind wichtig. Es ist wichtig, dass wir das Wort Gottes proklamieren, verkündigen, lehren, weiterverbreiten, Bibeln verschenken, das Wort Gottes bezeugen. Das ist Gott ganz enorm wichtig. Das ist unser Auftrag hier auf der Erde. Wir sind das Licht der Welt. Wenn wir unser Licht zumachen, wer soll dann das Licht noch sehen? Wir sind das Salz der Erde. Durch unsere Fürbitte allein wird das antichristliche Chaos noch zurückgehalten. Das ist aus meiner Sicht die Bedeutung von 2. Thessalonicher 2. Das, was zurückhält, ist die Gemeinde, solange sie noch auf der Erde ist. Wir sind berufen, zu beten für die Obrigkeit, zu beten für die ungläubigen Menschen. Und wir dürfen beten in dem Bewusstsein, auch wenn der Boden schwer ist und die Leute sich nicht so leicht bekehren. Gott ist am Wirken und es wird immer wieder Frucht für das Evangelium geben, bis zum Ende. Und das möchte ich uns auch als Ermunterung mitgeben. Es ist wichtig, dass wir evangelisieren. Es ist wichtig, dass jeder von uns wirklich diese kostbare Rettungsbotschaft noch hinausträgt, und zwar zuallererst mit seinem Leben und dann auch mit seinen Lippen zu den Menschen, die den Herrn nicht kennen. Das ist Gottes Wille. Deswegen haben wir auch diese offene Tür, damit diese Rettungsbotschaft, und zwar die unverfälschte, wahre Rettungsbotschaft des Evangeliums, noch zu den Menschen kommt. Nicht die verwässerte Form. Komm zu Jesus und alle deine Probleme sind gelöst. Ja? Komm zu Jesus und zapfe die Kräfte der übernatürlichen Welt an, damit du Erfolg hast. Das ist das falsche Evangelium vieler Charismatiker. Das ist nicht gemein. Sondern wirklich die Rettung von dem Verderben, von der Sünde durch das Blut des Lammes, durch das Opfer des Herrn Jesus Christus. Und das dürfen wir bezeugen, bis zum letzten Atemzug, bis zum letzten Minute, wo die Gemeinde noch auf der Erde ist, dürfen wir das bezeugen. Und das ist unser Auftrag. Und auf der anderen Seite ist unser Auftrag auch, wir haben das gestern gesehen, wir sind berufen, ein heiliges Priestertum für Gott zu sein. Wer gibt dem lebendigen Gott die Ehre? Wer sagt Dank, dort wo Millionen fluchen und lästern und Götzen anbeten und gleichgültig an dem lebendigen Gott vorbeigehen? Es ist nur die Gemeinde. Wo strömt dieser Wohlgeruch zu Gott empor, den wir finden in der Offenbarung? Die Gebete der Heiligen, dieser Weihrauch, der im himmlischen Heiligtum aufsteigt. Das ist dort, wo die Gemeinde sich versammelt und Gott anbetet, das, was wir heute Morgen tun durften. Das ist Gott wichtig. Auch dafür haben wir eine offene Tür, dass dieser heilige Priesterdienst für Gott auf der Erde noch getan wird. Und ich sage euch, wenn dieser Priesterdienst nicht mehr auf der Erde ist und die Gemeinde nicht mehr auf der Erde ist, dann kommt der Zorn, dann kommt die Offenbarung, dann wird der Zorn Gottes ausgegossen über eine Erde, die Gott nicht mehr anerkennt. Versteht ihr, wir haben einen Auftrag, Salz und Licht der Welt. Aber diesen Auftrag können wir nur ausführen, wenn das Licht ungetrübt und das Salz unvermischt ist. Ja, das ist die Bedeutung dieses Existenzkampfes der gläubigen Gemeinde in der letzten Zeit. Wir haben eine offene Tür. Auch eine offene Tür, die Wahrheit Gottes gegenüber den Irrlehren, den falschen Propheten und falschen Lehrern zu bezeugen. Auch das ist unsere Aufgabe, die Wahrheit Gottes zu verteidigen. Ich habe es vorher schon erwähnt, Judas 3, zu kämpfen für den Glauben, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Ihr Lieben, wenn wir den Herrn Jesus lieb haben und wir sehen, wie er heruntergezogen wird von Irrlehren, wie sein Sühnopfer geleugnet wird, wie seine Person gelästert wird, dann können wir doch nicht da neutral und tolerant abseits stehen. Ich denke, die Liebe zu dem Herrn wird uns führen, zu kämpfen. Zu kämpfen für den echten, unverfälschten Glauben. Und das möchte der Herr auch sehen. Und das ist auch etwas, dazu brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen geistliche Kraft. Und ihr Lieben, unsere Not ist, dass wir oft ein Stück eingeschlafen sind, dass wir uns auch durch Weltförmigkeit und Verstrickung in die Geschäfte dieser Welt haben lähmen lassen, sodass wir als Gemeinde diesem Auftrag nicht mehr mit dem vollen Feuer und der vollen Kraft nachkommen können. Ich denke, das ist eine Not. Ich denke, wir brauchen wirklich Erweckung und Belebung auf eine ganz nüchterne Weise. Nicht diese pfingstlerische Scheinerweckung der Millionen, die da Halleluja rufen, sondern Erweckung heißt Aufwachen der wahren Gläubigen. Dass sie wieder ganz neu sich dem Herrn hingeben und ganz zur Verfügung stellen. Dass sie wieder zu dieser Einfalt Christus gegenüber durchdringen, dass sie sagen, mein Herr Jesus ist mir alles. Mein Herr Jesus ist mein Licht, meine Kraft, mein Friede, meine Freude. Er ist der Sinn meines Lebens. Für ihn zu leben ist mir alles. Wenn wir diese Einfalt neu gewinnen, dann gewinnt unsere Gemeinde, dann gewinnt unser Zeugnis neue Kraft in dieser letzten Zeit. Und ich denke, das suchen die Menschen ohne Gott. Die suchen nicht Leute, die Kompromisse machen mit der Welt und sich anpassen bis zur Unkenntlichkeit an die Welt, sondern die suchen Leute, die fröhlich und in der Kraft Gottes radikal anders leben. Dem Herrn nachfolgen, sodass es sichtbar ist. Und das kann noch Überzeugungskraft entfalten unter den Menschen, die abseits stehen. Wisst ihr, und da will der erhöhte Herr uns stärken. Ich möchte einmal weiterlesen, Vers 10. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Wir sind gerufen, das Wort Gottes zu bewahren, ihr Lieben. Wenn wir das Wort Gottes preisgeben, die Lehre der Schrift preisgeben und menschliche Kompromisse machen, dann haben wir das Geheimnis unserer Kraft verloren, so wie Simson, als er sich die Haare hat schneiden lassen. Dann werden wir abdriften und keine Kraft mehr haben, unseren Auftrag zu erfüllen. Wenn wir aber das Wort Gottes in Gehorsam und Treue bewahren, dann sagt der Herr Jesus, er will auch uns bewahren. Wenn wir auf ihn harren und ihn als den wiederkommenden Herrn erwarten, dann wird er uns bewahren vor den endzeitlichen Verführungen und auch vor dieser großen Stunde der Versuchung, die nach der Entrückung über den Erdkreis kommen wird. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Ja, dieses Erwarten der Wiederkunft des Herrn, das ist eine Kraft zur Heiligung, eine Kraft, die uns eigentlich anspornen darf, dem Herrn treu zu dienen. Aber wir müssen aufpassen, dass der Feind uns nicht unterschwellig und langsam und heimlich das raubt, was wir empfangen haben, nämlich das Wort der Wahrheit. Die biblische Lehre. Und da müssen wir drüber wachen. Das möchte uns der Herr ans Herz legen. Und dann kommt dieser Ausblick auf die Herrlichkeit. Das fehlt uns oft, dass wir wissen, der Lohn für unsere Kämpfe, für unsere Leiden, für unsere Schwierigkeiten, für unsere Selbstverleugnung, den empfangen wir nicht hier in diesem Leben. Den empfangen wir, wenn unser Herr der Herrlichkeit einmal unser Leben beurteilen wird vor seinem Preisrichterstuhl. Und wenn er dann sagen kann, recht so, du guter und treuer Knecht, dann kommt die Stunde des Lohnes, der Freude und wo wir sehen, es hat sich alles gelohnt. Es war alles gut so. Und davon sprechen die letzten Verse, die ich zum Abschluss noch lesen will. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben. Und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus, und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Ja, lasst uns noch still werden zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir wollen dich von ganzem Herzen preisen. Wir danken dir dafür, dass du in deinem Wort dich vorstellst als der erhöhte Herr, der Herr der Herrlichkeit, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Und zugleich bist du unser barmherziger hoher Priester, der Mitleid hat mit unseren Versuchungen und Kämpfen, der genau weiß, wie schwach wir oft sind, der genau weiß, wo unsere Nöte und Anfechtungen sind. Herr, und wir danken dir dafür, dass du gegenwärtig bist in der Mitte deiner Gemeinden, dass du auf sie Acht hast, dass du ihren inneren Stand prüfst und läuterst, wie wir es in den Sendschreiben der Offenbarung sehen. Herr Jesus, und wir wollen dich bitten, dass du auch uns in dein Licht stellst, dass du uns Gnade gibst, unsere Herzenseinstellung in deinem Licht zu prüfen, dass du uns ganz neu schenkst, dass wir verstehen, worum es in dieser letzten Zeit mit ihren Verführungen und Kämpfen geht, warum diese Glaubensprüfungen über uns kommen, aber auch, dass wir doch an dir und an deinem Wort treu festhalten, dass wir neu gestärkt werden zu einfältiger und klarer Nachfolge, dass wir neu gestärkt werden, das kostbare Evangelium noch den Menschen um uns herum zu bezeugen und ihnen noch diese Rettungsbotschaft zu bringen, solange die Gnadenzeit noch währt. Und dass wir aber auch verstehen, warum du eine abgesonderte, geheiligte Gemeinde willst, die einfältig und treu deinem Wort folgt, nicht dem Zeitgeist, nicht den modernen Irrströmungen, sondern dir und deinem Wort allein. Stärke uns, dass wir doch noch einen solchen Weg gehen können, den Weg der Treue in deiner Nachfolge. Schenke jedem Einzelnen Gnade dazu, schenke jedem Einzelnen auch Buße, wo wir sehen müssen, wir sind von dieser Treue und Hingabe an dich ein Stück abgewichen. Und da sind wir immer wieder in der Gefahr. Bitte hilf uns, wirklich in dieser letzten Zeit wachsam zu sein, zu beten, im Vertrauen auf dich voranzugehen, bis du deine Gemeinde entrückst und uns zum Ziel deiner Herrlichkeit bringst. Wir wollen dich, unseren guten Hirten, dich, unseren Herrn, rühmen und preisen, ehren und anbeten, jetzt und bis in alle Ewigkeit. Amen.